Maria von Bismarck, als Schauspielerin auf der Bühne oder im Film dürfen oder müssen Sie in verschiedenste Rollen schlüpfen? Welche Rolle ist Ihnen in Ihrer bisherigen über 25-jährigen Karriere die liebste geworden?
Das kann ich gar nicht sagen. Ich fühle mich eigentlich bei mir selbst sehr zu Hause. Und ich finde es spannend, immer wieder verschiedene Aspekte, verschiedene Farben, so wie ein Künstler eine Palette hat mit 50 verschiedenen Farbtönen, die je nach Situation immer wieder so ins Leben fließen zu lassen. Und das wäre ja langweilig, wenn man sich jetzt auf eine Rolle festlegen würde.
Wenn Sie von den Farben sprechen, der Maler hat die Farbe Rot und Gelb. Welche Farben haben Sie als Schauspielerin, die Sie immer wieder einbringen? Welche vielleicht auch Charakterzüge?
Also wenn Sie mich jetzt persönlich ansprechen, welche Farben habe ich, denke ich, habe eine ganze Menge. Mir liegt sehr das komische Fach. Ich liebe es, die Leute zum Lachen zu bringen, aber ich glaube, das geht fast allen Schauspielern so, dass die das besonders mögen, die Leichtigkeit, das Tänzerische innerhalb der Rollen, die schnellen Brüche, die Verwandlungen auch innerhalb einer Rolle, weil keine Rolle ist interessant, die nur schwarz oder weiß oder grün oder blau ist. Also es muss immer die Gegenseite geben. Und ich glaube, dass ich so ein bisschen einzuordnen bin zwischen Königin, Närrin, Liebender, Heilerin und wilder Frau.
Ist das das Faszinierende an dem Beruf einer Schauspielerin, eines Schauspielers, sich auf eine Reise zu begeben, die ja nicht ins Ungewisse endet, aber doch eine Entwicklung mit sich bringt oder mit sich bringen kann?
Man geht ja immer wieder so ein bisschen ins Dunkle. Das sind die spannenden Momente, wie man in einen Tunnel geht und man fragt sich, gibt es am Ende Licht, komme ich da irgendwo raus? Nur so ist es interessant. Wenn man die Dinge wiederholt, die man schon kann, das verbraucht sich sehr schnell. Dann ist man vielleicht so in einem leichten narzisstischen Wohlgefühl. Ich mache hier meine Sache gut und ich ziehe die Register, die ich kenne. Aber interessant ist wirklich ins Ungewisse zu gehen, in die Bereiche auch der eigenen Seele, die man noch nicht so ausgelotet hat und die zu entdecken und ans Licht zu bringen.
Das heißt, es geht auch ein Stück persönlich ans Eingemachte?
Ah, ich denke, das kann ich selbst entscheiden. Wie viel will ich von mir öffnen? Und das tue ich ja auch in der Begleitung anderer Menschen, dass man da eben schaut, was ist jetzt stimmig? Weil in der Bibel heißt es, was nützt es mir? Ich gewöhne die ganze Welt und nehme doch Schaden an meiner Seele. Also es gibt Momente, wo es nicht gut ist, die Seele so weit zu öffnen. Und dann ist man eher handwerklich unterwegs und macht einfach seine Arbeit gut. Und dann gibt es die Momente, wo man wirklich ganz aufmacht. Und da ist man eben auch verletzlich. Das sollte aber der Schauspieler oder jeder, der auftritt, selbst bestimmen, wie sehr er sich öffnet und ob er jetzt diese Schatzkiste ganz aufmacht.
Wie wichtig ist dann der Einfluss des Teams am Set, im Film, auf der Bühne, der Regisseur, die Regisseurin oder das, was sonst noch drumherum wichtig ist, um ein gutes Schauspiel, einen guten Film zu produzieren?
Also im Idealfall würde das Team und das Umfeld einen Schutzraum bilden, mit großem Respekt für diese Öffnung des Schauspielers, der ja manchmal ganz tiefe Momente auch sehr oft wiederholen muss, tiefe, tränenreiche, emotionale Momente, manchmal 30 Mal hintereinander spielen muss, damit es stimmt. Und das ist nicht immer so. Je nach Qualität des Films oder des Regisseurs oder auch am Theater gibt es diesen Schutzraum. Und die großen Stars, die haben das sehr gut im Griff. Also die sind relativ unabhängig von diesem Schutzraum. Aber ich glaube, also ich zumindest brauche diesen Schutzraum. Ich werde nicht so gern kurz vor dem Auftritt noch angeschrien wegen irgendeiner Kleinigkeit. Aber auch das muss man abkönnen. Deswegen braucht man einfach für diesen Beruf ein gutes Rückgrat.
Was muss man denn mitbringen an Eigenschaften, an Qualitäten, um ein guter Schauspieler, eine gute Schauspielerin zu werden? Abgesehen davon, dass man mit den Farben, wie Sie anfangs gesagt haben, gut spielen kann oder sie entdeckt.
Also ich glaube, man braucht erstmal eine kindliche Spielfreude, eine Lust am Spiel und an der Verwandlung, eine Neugierde, neue Dinge auszuprobieren, eine Bereitschaft, sich immer wieder auf ganz neue Menschen einzulassen, sich manchmal zum Beispiel auch zu unterwerfen, auch wenn man das gar nicht möchte und zu sagen, okay, ich mache jetzt, was der Regisseur sagt, auch wenn ich was anderes empfinde, weil das Ganze muss irgendwie funktionieren.
Und muss auch fertig werden.
Ja, man braucht aber auch ein eigenes Standing. Das heißt, ich gehöre zu den Schauspielerinnen, die eben sagt, was sie denkt, zu den Texten, zu der Botschaft, der Inszenierung. Inszenierung. Ich hinterfrage das auch bei der ersten Leseprobe. Was will der Regisseur? Was kann ich damit anfangen und kann ich dazu beitragen? Man braucht schon einen eigenen Standpunkt, weil sonst verliert man sich in diesem riesigen, zermalmenden Werkstatttheater, die einen manchmal auch gar nicht schützt und unterstützt in den Krisen, die man vielleicht auch erlebt, in einer Entwicklung zu einer Rolle hin.
Wenn Sie schauspielen, Schauspielern, dann verkörpern Sie ja auch Rollen. Wie wichtig ist es, in diesen verschiedenen Rollen dann die eigene Persönlichkeit auszublenden? Oder kann man gar nicht spielen, ohne dass die eigene Persönlichkeit, der eigene Charakter, die eigenen Erfahrungen immer wieder auch durchschimmern?
Ich bin ja wie ein Instrument. Also wenn wir jetzt mal das Bild eines Flügels nehmen, ich sehe mich selber vielleicht als Flügel. Auf diesem Flügel kann man Rachmaninow spielen, da kann man eine irische Volksweise spielen, da kann man Mozart spielen, Chopin. Ich bin ein Instrument und ich bin immer ich. Ich spiele nur unterschiedliche Melodien auf meinem Instrument. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass mein Instrument gut funktioniert, dass es gut geölt ist, dass es gut gestimmt ist vor allem. Und dann liegt es an mir, wie gut ich meine Klaviatur beherrsche. Das heißt, ich bin ja all das. Also ich habe mich sehr beschäftigt mit C.G. Jung, der ja sagt, dieses kollektive Unbewusste ist in uns allen. Das heißt, jeder Mensch hat eigentlich alle Rollen in sich. Wir leben nur immer 3, 4, 5. Vielleicht auch nur 2, aber das ist in jedem. Und ich habe so viele Jahre mit Menschen gearbeitet, dass ich wirklich immer wieder erlebt habe, alles ist in jedem Menschen drin. Es ist nur die Frage, wie hole ich es raus? Wie kann ich diese Töne erklingen lassen? Im Idealfall kann ein Schauspieler eben wirklich von Pop zu Funk zu Hard Rock zu Klassik alles auf seinem Instrument spielen.
Heißt das denn, um C.G. Jung, den Schweizer Psychoanalytiker, aufzugreifen, dass Schauspieler die Chance haben, mehr als 5 Rollen, die jeder vielleicht kennt oder kann, zu entdecken, zu erleben?
Genau, das ist ja der Reiz des Berufs. Und für mich dann auch immer wieder dieses eigentlich wie sich selber auflösen im Kollektiven. Also ich bin die Heilige, die Hure, die Mörderin, die vergibt, die heilt, die Verständnis und Mitgefühl hat, die wahnsinnig wird. Das bin alles ich. Ich bin ein Teil des Menschseins, so wie es in jedem Menschen auch ganz tief drin schlummert.
Frau von Bismarck, geboren wurden Sie 1959 in Westfalen am Rande des Ruhrgebiets als 8. Kind unter lauter älteren Brüdern. Ihr Vater Klaus von Bismarck, der spätere Intendant des Westdeutschen Rundfunks, verantwortete damals im Haus Felixst, einer Bildungseinrichtung der evangelischen Kirche, den Sozialbereich. Als Sie ihm sagten, Sie wollten Schauspielerin werden, da hat er das total abgelehnt, weil es nicht zur ehrbaren Familientradition passte, oder warum?
Also für meinen Vater als humanistischen, liberalen Preußen war immer das Theater etwas, was man macht bei Familienfesten, bei Geburtstagen, da spielt man dann Theater, aber als Beruf undenkbar. Das fahrende Volk, die brotlose Kunst, also das kam fast dem Bild eines Zigeuners nahe, obwohl mein Vater sehr viel Sinn für Kultur hat und auch natürlich gerne ins Theater ging immer. Aber dass ich nun als seine einzige Tochter damit mein Brot erwerben soll, das ging ihm gegen den Strich und das gab schon einige Auseinandersetzungen. Ich habe ja erstmal mit Journalismus begonnen, war beim NDR, habe ein Praktikum gemacht, war in einer Zeitung, bin dann nach Amerika, habe dann ein Studium begonnen und erst da habe ich mich getraut, diesem inneren Drängen nachzugeben.
Es ist noch gar nicht lange her, da wurde am 1. April dieses Jahres an den 200. Geburtstag des Reichskanzlers Otto von Bismarck erinnert. Dessen älterer Bruder Bernhard ist ihr Ur-Ur-Großonkel. Spielte dieser Bezug im elterlichen Haus eine Rolle?
Nein, überhaupt nicht. Der hat mich auch überhaupt nicht interessiert. Ich hatte genug zu tun mit meinem Vater und mit seiner Autorität und mit seiner Präsenz. Ich habe das sogar fast abgelehnt. Ich habe mich erst viel, viel später mit ihm ein bisschen auseinandergesetzt, als ich seine Liebesbriefe las und die ganz unglaublich beeindruckend und poetisch fand. Und erst da habe ich mich wirklich für ihn interessiert.
Also auch ein ganz anderes Bild als der harte Politiker und der Preuße, wenn ich das mal so ganz verkürzt sagen darf.
Ja, das war erstaunlich, all diese Schriften von ihm zu entdecken. Und ich habe dann, das ist auch schon eine Weile her, ein Theaterstück daraus gemacht. Der andere Otto oder Zwei Seelen wohnen ach und daraus zwei Figuren gemacht, die beiden Seiten in seiner Seele, das ganz weiche, poetische, fast leidende, jammernde und dann natürlich der Blut- und Eisen-Visionär, der preußische Macher und Denker und Stratege.
Wann haben Sie als Kind das erste Mal realisiert, dass Sie in einer Familie aufwachsen, die einen großen Namen hat und eine entsprechende Geschichte? Sie haben gesagt, Otto von Bismarck hat Sie nicht interessiert, aber hat trotzdem das Bewusstsein, eine von Bismarck zu sein, Sie in der Kindheit oder Jugendzeit geprägt oder vielleicht auch geärgert?
Ach, ich glaube, dass bei uns schon so eine sehr gut funktionierende Familientradition herrschte und immer noch herrscht, die bestimmte Werte vermittelt hat. Und das war wunderbar. Also ich bin wirklich dankbar für dieses Aufwachsen, für diese Kindheit, sehr geborgen, sehr klar in den Strukturen. Und ob das jetzt der Name jetzt Bismarck oder anders gewesen wäre, ich glaube, das hat mich weniger tangiert. Ich weiß noch, ich war mal in einem englischen Internat. Da wurde ich dann gefragt, als es im Geschichtsunterricht um Bismarck ging. Ich war da, glaube ich, 15. Soll jetzt mal aufstehen und was erzählen über meinen Urgroßahnen. Und ich wusste gar nichts. Und es war natürlich unglaublich peinlich. Also ich hatte noch nie so dieses Bewusstsein, ich gehöre jetzt zu irgendeiner besonderen Familie. Und es gab auch viele Auseinandersetzungen mit patriarchalen Strukturen, die bei uns noch herrschten. Und ich habe ja 7 ältere Brüder und mein Jüngster ist noch mal 7 Jahre älter. Das heißt, ich hatte immer so eine ganze Garnison von Männern über mir und das hat mir schon genug zu schaffen gemacht. Ich wurde auch nicht gerade verwöhnt, kann man nun gar nicht sagen. Damit war ich so beschäftigt, dass mich eigentlich dieses ganze Bismarck-Thema nicht sehr berührt hat.
War es dann auch hilfreich, auch mal außerhalb der Familie zu sein? Sie haben schon gesagt, Sie haben in Großbritannien gelernt in der Schule. Sie waren mit Anfang 20 an der Universität Berkeley in Kalifornien, haben dort ein Studium begonnen, dann zunächst die Fächer Politik, Ethnologie, Geschichte und Literatur. Und dort wurde auch schnell Ihr Schauspieltalent entdeckt. Wer war das und wie kam es zum ersten Engagement?
Also ich glaube, ich habe immer eine Tendenz gehabt von zu Hause weg. Ich habe sogar mit 13 im Stall meines Ponys übernachtet, weil ich die Freiheit interessanter fand als die Geborgenheit zu Hause, die aber natürlich auch spannungsreich war, weil wir eine Großfamilie waren. Aber ich wollte immer weg, ich wollte immer was entdecken. Ich war ein wirklich wildes Mädchen. Und so bin ich dann auch in die USA und habe dort tolle Schauspiellehrer erlebt und bin dann zurück nach Deutschland, dachte, jetzt mache ich in Deutschland Aufnahmeprüfungen für die Schauspielschule und nach einigen Anläufen hatte ich die auch bestanden. Aber ich glaube so, man hat ja immer so etwas, so eine Grundkraft in sich und das war bei mir immer, ich bin ja auch Reiterin, sozusagen der freie Galopp über das weite Feld. Und dann am besten noch über einen Graben springen. Also nicht irgendwo Sicherheit suchen, sondern eigentlich mehr, was ist eigentlich Freiheit und wo finde ich den Halt in mir, wenn ich irgendwo ausgesetzt sozusagen in den Bergen bin.
Was hat Ihnen denn dann das American of Life damals gesagt oder was haben Sie davon mit nach Hause genommen dann?
Die Amerikaner haben ja einen Sinn für just try it and fail or succeed. Also mach es einfach, rede nicht lange. Wir Deutschen reden immer viel mehr. Dann, ne? Ich habe alles ausprobiert. Ich habe Musical gemacht, getanzt, gesungen auf der Bühne. Ich habe in wildesten WGs gewohnt. Wir haben Musik gemacht, wir haben Partys gefeiert. Das war ein wildes Leben, sehr körperlich. Die Amerikaner sind einfach sehr viel körperlicher. Ganz viel Sport, Bewegung und dann ist man Teil der Gruppe. Aber es ist auch Survival of the Fittest. Also wenn man irgendwo Schwächen hat und zart beseitet ist, dann ist Amerika nicht so ein guter Ort. Man findet weniger Schutz und das Feingeistige und Feinsinnige, das war es auch, was mich dann wieder zurück nach Deutschland gezogen hat, weil das ist einfach etwas, was im Theater stattfindet und da ist unsere Literatur, da sind unsere großen Denker und das kann man in Amerika nicht erleben.
Frau von Bismarck, Sie haben schon erzählt, wie Sie Schauspielerin geworden sind. Sie haben aber auch Ihren Kompetenzbereich erweitert. Sie haben schon erzählt, Sie haben ein Stück geschrieben oder mehrere. Sie leisten Regiearbeit, inszenieren Stücke, bringen auf der Bühne auch Laien mit Profis zusammen oder coachen Führungskräfte. Dabei geht es ja übergeordnet auch stets um einen gelungenen Auftritt. Was bedeutet Ihnen persönlich, aber auch bei anderen ein Auftritt? Ist das eine bewusste und gekonnte Inszenierung?
Nein, es ist alles andere als eine Inszenierung. Ich versuche im Einzelcoaching, in Gruppen, mit ganz unterschiedlichen Menschengruppen, also Pastoren, Pastorinnen, Führungskräfte, aber auch ganz normale Menschen, die einfach mehr Selbstbewusstsein in ihrem Auftreten spüren wollen, umsetzen wollen. Ich navigiere ein bisschen mit der Persönlichkeit und schaue erst mal, wo ist denn das Potenzial dieses Menschen? Was ist noch nicht am Licht? Und wie kann ich diesem Menschen helfen, sozusagen seine eigene Quelle zu entdecken und die ins Fließen zu bringen? Wie kann ich das, was wir Schauspieler machen, dass wir viele Rollen spielen, einfach mit einem Menschen, der gar nicht Theater spielen will und soll, sondern einfach im Sinne von, wie entdecke ich meine Kraft? Wie entdecke ich meine emotionale Kraft? Wie kann ich die einsetzen in einer Rede oder in einer Ansprache, meine Gefühle zeigen, mit meinem Körper sprechen, eloquenter sprechen, rhetorisch interessanter sprechen und denken vor allem. Also wie schaffe ich diese Einheit von Geist, Körper, Seele und Emotion? Wie kann ich ganz da sein? Und wie kann ich so sprechen, dass ich für mich selbst eine Einheit erlebe? Also dass ich mich selber wahrnehme als bei mir zu Hause und in Einklang mit dem, was ich tue, sich also hinterher dann nicht der Kritiker kommt und sagt, das hättest du aber besser machen müssen, sondern dass es einfach fließt und ich mich auch wohlfühle in diesem Auftreten. Also meine Erfahrung über all die Jahre ist, dass eigentlich jeder Mensch gerne auftritt, auch der, der sagt, ich bin ganz schüchtern. Und sich hinzustellen und gesehen zu werden von anderen, auch zum Beispiel in seinem Schmerz oder in einer Situation, die unangenehm ist, ist prinzipiell etwas Heilsames. Und so ist auch in meiner Arbeit dann das Feedback auch immer positiv und bestärkend. Und ich versuche ganz sanft jemanden dahin zu führen, dass die Vitalität und diese Präsenz, dieses Funkeln, diese Kraft, die jeder in seinem Herzen ja trägt, wirklich sich nach außen ausdehnt und die Menschen erreicht und sie berührt und inspiriert.
Das hört sich fast schon psychologisch an, wenn ich das mal so sagen darf. Aber wenn Sie jetzt eine Person vor sich stehen haben oder sitzen, woran machen Sie fest, was diese Person noch an Potenzial in sich hat, was Sie vielleicht schon sehen, was die Person aber noch gar nicht sieht oder vielleicht auch gar nicht ahnt, aber trotzdem zu Ihnen in den Kurs gekommen ist?
Ja, das ist natürlich eine Technik, wie ich mit diesen Menschen arbeite. Es geht erstmal darum, sich zu spüren, freier zu werden, den Körper zu lockern, mit Impulsen zu arbeiten. Dann gibt es kleine Beispiele von kleinen Texten, entweder die man selber macht oder wo man mal eine kleine Rede hält, die man ausprobiert oder auch je nachdem, wo die Leute stehen. Es ist zum Beispiel ein Unterschied, ob ich mit Lektoren arbeite oder mit Pastoren, ist ja klar. Das heißt,
also Menschen, Lektoren sind Menschen, die in den Gottesdienst mitgestalten.
Genau, und die hauptsächlich Texte ablesen, also werde ich mit denen natürlich auch mehr an Texten erst einmal arbeiten, während Menschen, die es gewöhnt sind, wie Führungskräfte, irgendwo zu stehen und frei zu sprechen, die brauchen gar kein Skript, viele. Mit denen arbeite ich zum Beispiel an sowas wie Storytelling, dass sie besser eine Geschichte erzählen können, lockerer oder eine so wichtige Sache wie Humor, wirklich die Leute in den ersten paar Minuten zum Lachen zu bringen, die Herzen zu öffnen. Also das heißt, ich setze eigentlich bei jedem Menschen anders an und schaue, wo ist hier der Schlüssel und das Schlüsselloch? Geht es bei dieser Person mehr über den Körper oder mehr über den Geist, über die Gedanken, die erstmal geordnet werden müssen oder über eine Form von emotionalem Flow, den wir gemeinsam ausprobieren? Und da ist natürlich ganz wichtig, dass nur kleine Schritte gemacht werden, sodass man das gleich integrieren, registrieren kann und das nächste Mal auch wiederholen kann.
Was bedeutet Ihnen denn Führungskompetenz, wenn Sie mit Führungspersönlichkeiten arbeiten, am Auftritt, an der Inszenierung, an der Wirkung und auch an der Authentizität?
Das ist sozusagen mein Herzensthema. Wie führe ich Menschen? Das finde ich unglaublich spannend in unserer Zeit, weil sich da vieles verändert hat. Es geht ja jetzt mehr in Richtung Team. Die Führungskräfte sollen alle ganz teamfähig sein. Aber ich frage mich dann manchmal, wo bleibt dann diese Bereitschaft, umfassende Verantwortung zu übernehmen und wirklich dann im Sturm gerade zu stehen, ganz alleine für die Sache, die man anführt. Und das ist ein feines Gefüge. Mein Vater war ja auch eine Führungskraft und der hat eine bestimmte Art der Führung verkörpert. Ich bin sicherlich geprägt durch seine Reden. Der hat einfach fantastische Reden gehalten. Wobei ich natürlich auch sehe, er war ein Kind seiner Zeit. So wie Willy Brandt, Adenauer, Helmut Schmidt, die gehören alle in eine bestimmte Zeit. Solche Menschen gibt es heute nicht mehr. Dafür gibt es andere Wege, Menschen zu führen. Und das Stichwort ist für mich Transparenz. Also, dass ein Mensch sich wirklich bereit erklärt, sich zu zeigen mit seinen Tiefen, Untiefen, Stärken und Schwächen. Es funktioniert nicht mehr, dass ein Top-Manager immer nur glatt und perfekt auftritt, weil die Menschen ihm nicht mehr vertrauen, sie glauben ihm nicht mehr. Das Poröse, was jeder Mensch ja in sich hat, die Zweifel und die Untiefen, müssen auch ihren Platz haben. Und dann geht es immer darum, wie haben die ihren Platz, ohne dass dann auch das Vertrauen porös wird. Und das versuche ich den Menschen nahezubringen. Das heißt, ich versuche auch mit Führungskräften inhaltlich zu arbeiten.
Das heißt aber auch dann für einen Manager, wenn ich im Augenblick sein soll, dann muss ich natürlich auch wahrnehmen, was im Augenblick ist.
Genau, und da muss ich natürlich auch beobachten können, was ich in diesem Moment tue. Das heißt, ich brauche eine Bewusstheit, eine Achtsamkeit mir selbst gegenüber. Der Chinese sagt zum Beispiel, ich sitze am Fluss, also ich betrachte den Fluss, und ich bin gleichzeitig im Fluss. Also ich sehe, wie ich da schwimme und da kommt ein kleiner Strudel, dann ist da ein Stein und ich beobachte das. Das heißt, mein innerer Beobachter ist immer ganz wach und trotzdem bin ich ganz mitten im Geschehen. So wie ich als Schauspielerin sehe, der Kollege, oh, der tritt fast in einen Nagel, jetzt ist der aber in einem Monolog. Und ich muss ihm gleichzeitig klar machen, während er spricht, da unten ist ein Nagel, tritt bitte nicht da rein. Das heißt, diese Gleichzeitigkeit aller Ereignisse, es ist möglich, die wahrzunehmen. Und unser Bewusstsein ist unendlich. Das heißt, die Möglichkeit, unser Bewusstsein zu öffnen für alles, was passiert, ist unendlich. Ich kann jetzt mit Ihnen hier sprechen und genau die Bewegung der Blätter da draußen im Wind registrieren. Und diese Möglichkeit ist nur eine von sehr, sehr vielen. Wir können also immer größer werden in unserem geistigen Gewahrsein und trotzdem immer mehr eintauchen in das Leben, was jetzt in dieser Sekunde stattfindet.
Spannendes Abenteuer. Sie unterrichten, das haben Sie schon gesagt, auch Pfarrerinnen und Pfarrer, das kirchliche Bodenpersonal gewissermaßen. Ihnen kommt es unter anderem darauf an, dass die nicht so trocken, so abstrakt, so theoretisch predigen. Wie bringen Sie denen denn Lebendigkeit auf der Kanzel oder vor der Kanzel bei?
Also erstmal möchte ich sagen, dass ich mit den heutigen Pastorinnen und Pastoren sehr, sehr viel Mitgefühl habe. Die machen keinen leichten Job. Und das ist jetzt so eine Umbruchszeit. Wir brauchen wieder neuen Wind in der Kirche und wirklich neue Visionen und auch eine ganz neue Art aufzutreten in der Kirche. Und das hat nichts mit Theaterspielen oder Rollenspiel zu tun, sondern es hat einfach nur zu tun mit mehr Authentizität wagen und sich selber mehr als Medium für Gottes Wort empfinden, aber in dieser Besonderheit. Das heißt, Pastor X macht das ganz anders als Pastor Y. Und es gibt da überhaupt gar nichts, was man über einen Kamm scheren sollte, sondern jeder muss seine ganz besondere Persönlichkeit einsetzen, um eine Predigt zu halten und die Leute zu erreichen. Und dazu gehört zunächst einmal die Selbstwahrnehmung und die Positionierung, also sich nicht immer nur unterordnen unter den kirchlichen Auftrag, sondern wirklich mal immer wieder die eigene Seele öffnen, riskieren, sich selbst zu betrachten, schonungslos. Und auch die Schwächen und die Ängste, vor allem also im Umgang mit den Ängsten, das in die Welt zu tragen. Auf eine Art, die man dann auch nehmen kann und die die Gemeinde und den Pastor viel enger zusammenbringt. Also auch transparenter werden, sich mehr zeigen, mehr riskieren, freies Predigen. Also gar nichts mehr aufschreiben und ablesen, sondern wirklich sich hinstellen. Das heißt aber nicht jetzt zum freien Prediger zu werden, der mit seinen Emotionen alle überrollt. Also da bin ich überhaupt kein Freund davon, sondern es muss einen klaren dramaturgischen Faden geben. Aber das kann man auch lernen, das so zu speichern, dass es abrufbar ist. Das braucht man gar nicht als Skript, weil wenn man etwas hat, was man abliest, ist man immer irgendwo gebunden an einen Text. Man ist nicht ganz so frei. Wenn ich da stehe und wirklich frei spreche und nichts mehr habe, was ich ablese, dann kann ich den Menschen in die Augen sehen, ich kann die Atmosphäre aufnehmen, ich kann mich selber spüren, ich kann Dinge aufnehmen, die im Moment passieren. Und das hat eine viel größere Brisanz. Und gerade im Zusammenhang zum Beispiel mit Konfirmanden oder Jugendlichen, die wollen auch so direkt angesprochen werden. Und ich glaube, da ist innerhalb der Kirche noch ein riesiges Feld, was man entdecken kann und wo die Kirche unglaublich gewinnen würde, wenn sie da mehr Raum geben würde, dass jeder Einzelne den Mut hat, sich noch mehr selber einzubringen.
Haben Sie denn eine Erklärung dafür, warum es oft doch ganz anders ist? Also, dass man sich eher zurückhaltend gibt, man keine Fehler machen möchte, theologisch alles exakt interpretiert werden soll und das Persönliche bleibt oder ist ja die Botschaft, soll auch außen vor bleiben. Das lernt man ja teilweise so.
Ja, es liegt ein bisschen an der gesamten Struktur der Kirche und auch den Ausbildungsstrukturen. Ich muss einerseits sagen, ich habe der Kirche wirklich viel zu verdanken. Also ich habe unzählige Seminare gegeben in vielen kirchlichen Institutionen und bin sehr dankbar und unglaublich viele wunderbare Menschen dort kennengelernt, die sehr auch immer wieder diesen Aufbruch unterstützen. Dennoch ist es so, die Kirche hat einen riesigen Verwaltungsapparat. Jeder sitzt in seiner sicheren Zelle. Es gibt auch Machtstrukturen und ich empfinde, dass diese Kreativität oder der Mut des Einzelnen, wirklich rauszugehen mit neuen Ideen, immer wieder gebremst wird. Und der Pastor oder die Pastorin selbst oft in der großen Einsamkeit versuchen, ihren Job gut zu machen, an den entlegensten Orten, oft zerrissen zwischen verschiedenen Gemeinden, wo sie hin und her rasen müssen. Oft sind die im Stress überfordert, haben gar keine Zeit, wirklich anzukommen bei sich. Da braucht es einfach eine Unterstützung zu mehr Kreativität und Raum von seitens der Kirche für die einzelnen Menschen, die dann da draußen stehen und dass sie gestärkt werden und dass sie nicht so immer wieder sich fühlen als ängstliche Diener einer Sache, wo sie auf keinen Fall versagen dürfen, weil sonst sind sie ganz schnell irgendwo im Abseits. Sondern dass ihnen sozusagen mehr Herrschaftsgebiet zugestanden wird, dass sie nicht nur dienen, sondern auch herrschen dürfen.
Und auch Freiräume haben dann.
Auch Freiräume haben und auch mal vielleicht ungewöhnliche, unkonventionelle Konzepte durchziehen. Also es gibt ja tolle Ideen, Pastoren, die dann sagen, wir predigen jetzt in der Drogerie oder beim Optiker oder in der Tankstelle oder machen mal was ganz Verrücktes. Ja, solche Dinge, Aktionen, die einfach unkonventionell sind. Und wir müssen uns immer wieder aus der Sicherheit heraus bewegen, um etwas Neues zu kreieren. Man kann nicht den Dschungel durchqueren, ohne vielleicht dem Tiger zu begegnen. Und wir müssen auch mal lernen, mit der Machete uns einen kleinen Weg da durchzuschlagen, weil sonst schläft man ein. Das Leben wird irgendwann eine tote Wiederholung von Gewohnheiten, die nichts Neues mehr bringen. Und es ist immer Risiko. Es ist immer wieder zu sagen, ich gehe da jetzt raus in den Sturm und mach was, was mir auch Angst macht. Ja, und ich fahre dann dorthin, wo die Erdbebenopfer sind oder ich mache das tatsächlich und ich helfe oder ich tue etwas heraus aus meiner Komfortzone. Und ich glaube, die Komfortzone von uns Deutschen, die ist extrem gefährlich. Also die verhindert ganz viel Entdeckergeist, Abenteuer, Lebendigkeit und damit auch Neues. Ja, und verhindert auch, dass Türen sich öffnen auch zu Gott hin, weil Gott will ja, dass wir uns wandeln und ständig weiter begeben in neues Gefilde. Ich will Neues schaffen, heißt es. Und das muss jeden Tag neu geübt werden.
In SWR 2 Zeitgenossen sprechen wir heute mit Maria von Bismarck, Schauspielerin, Regisseurin und Coach. Für viele protestantische Christinnen und Christen ist der Deutsche Evangelische Kirchentag eine Veranstaltung, an der man einmal teilgenommen haben muss. Was verbinden Sie mit dem Kirchentag bzw. den Kirchentagen?
Also ich denke, es ist immer wieder die Chance, dass unser Geist sich weitet. Es ist der Geist, der uns befreit oder fesselt. Alles ist Geist für mich. Und der Kirchentag ist eine wunderbare Möglichkeit, den Geist zu stärken und in der Gemeinschaft der Christen diesen Geist wie eine Flüssigkeit fließen zu lassen, sich daran zu laben, wieder den Zugang zur eigenen Quelle zu finden und zu spüren, dass wir alle Brüder und Schwestern sind und dass es eigentlich keinen Unterschied zwischen uns gibt, keine Trennung. Und solche Großereignisse haben ja immer eine Gefahr. Also ich habe mich schon oft in Kirchentagen befunden, wo ich dann mir taten die Füße weh und es war alles zu viel und so viel Programm und das noch hören und das noch hören. Und dann ist, denke ich, die Herausforderung, immer wieder innezuhalten und zu spüren, diese Gemeinschaft und dass es keine Trennung zwischen uns gibt, dass wir alle eigentlich eins sind und dass Gott bei uns ist. Und das ist ein wunderbares Feld, dieses immer wieder zu spüren, auch gegen die Hektik, gegen die Unruhe, die da ist. Und diese Bedrängnis, die man auch erleben kann, wenn viele Menschen zusammenkommen. Und das ist eine riesen Chance, die wir hier haben.
Wann haben Sie das erste Mal bewusst den Kirchentag wahrgenommen?
Ich habe den Kirchentag, glaube ich, zum ersten Mal erlebt mit 16, 17 und dann immer wieder auch ambivalent. Ich habe mir immer spezielle Veranstaltungen rausgesucht oder einzelne Menschen, die ich hören wollte. Aber ich muss sagen, im Laufe der Jahre, weil ich ja auch immer aktiver dann wurde mit Workshops oder einfach Teilnahme an einer wunderbaren Veranstaltung mit einer Lesung, was auch immer, dass ich mich sehr gefreut habe, dass ich beitragen kann zu etwas mehr geistlicher Inspiration.
Der Kirchentag hat sich zur Aufgabe gesetzt oder als Anspruch an sich, eine Zeitansage zu sein. Themen der Zeit kritisch zu hinterfragen. Stimmt dieser Anspruch aus Ihrer Sicht heute noch? Weil es gibt manche Kritiker, die meinen, er müsste wieder schärfer, er müsste wieder politischer sein und vielleicht sogar die eigene Kirche wieder verstärkt wachrütteln.
Also ein Kirchentag, der nicht sich auf das Zeitgeschehen bezieht, wäre ja ganz absurd. Also das ist klar, der Kirchentag muss sich beziehen auf die Ereignisse jetzt. Also das Thema Flüchtlinge zum Beispiel muss ganz neu wahrgenommen werden. Wir müssen ein ganz anderes Bewusstsein in uns nähren, wie man umgeht mit unterschiedlichen kulturellen Wurzeln. Wir sind eine Diversity-Gesellschaft und wir werden es immer mehr sein. Wir müssen uns vielleicht auch verabschieden von diesem deutschen Gedanken. Wir sind irgendwie was Besonderes. Wir sind überhaupt nichts Besonderes. Wir haben nur Glück gehabt, dass wir in diesem Land geboren sind. Wir haben unglaublich viele Vorteile. Wir leben in unserer Komfortzone. Wir müssen lernen, mit den Problemen, die heute existieren, neu umzugehen. Und da muss die Kirche helfen. Die muss denen helfen, die hilflos sind, die ratlos sind, die hin und her schwanken zwischen extremen, auch politischen Positionen, die vor allen Dingen auch Angst haben. Ich glaube, der Kirchentag muss extrem beitragen dazu, dass Menschen besser mit ihrer Angst umgehen. Und wie kann man mit Angst umgehen? Aus meiner Sicht erst einmal so, dass man Mitgefühl mit der eigenen Angst hat und sagt, ja, ich darf Angst haben, das ist berechtigt. Ja, weil in meinen Knochen sitzen ja auch die Kriege der Vorgenerationen und da war unendlich viel Elend und Leid, das möchte ich nicht nochmal erleben. Ich möchte geschützt sein, ich möchte mein Schäflein ins Trockene bringen. Aber wenn ich erst einmal mit dieser Angst Mitgefühl habe, dann kann ich auch Mitgefühl haben mit dem, was da Neues an Herausforderungen auf mich zukommt. Und dass ich vielleicht ein Zimmer in meinem Haus jetzt mit einem Flüchtling aus Syrien teilen muss für einige Zeit.
Hat es ja auch schon mal gegeben. Nach dem Zweiten Weltkrieg, dass Menschen Zimmer, Wohnungen geteilt haben.
Ja, also dieses Bewusstsein, wir sind alle Menschen und der, der es besser hat, das ist meistens kein eigener Verdienst. Das sind die Gene, das ist die Bildung und das sind Geschenke, die das Leben uns macht. Das haben wir nicht verdient. Wir können dann das Beste daraus machen und ich denke, dass es schon darum geht, immer wieder sich selbst in eine Position zu bringen, wo man so klar im Kopf ist, dass man anderen helfen kann und in irgendeiner Weise das Leben sinnvoll macht. Und sinnerfülltes Leben ist immer altruistisch, ist nicht egoistisch. Wenn ich in einer Gemeinschaft aufgebe und mich beteiligen kann an etwas Gutem, werde ich automatisch glücklich sein. Wenn ich isoliert bin und an mein Glück und meinen Komfort denke, wird irgendwann das Unglück sich einstellen. Ich denke, das ist etwas archetypisch Menschliches, was nichts zu tun hat mit irgendeiner Kultur, sondern dass alle Menschen eigentlich diese Sehnsucht haben, in einer Gemeinschaft sich frei zu äußern, geborgen zu sein und sinnvoll zum Gemeinwohl beizutragen.
Maria von Bismarck, das Motto des Stuttgarter Kirchentags lautet, damit wir klug werden. Sie selbst sind persönlich diesmal nicht vor Ort, aber wenn wir dieses Motto nehmen, wo soll denn der Kirchentag beziehungsweise vielleicht die evangelische Kirche und auch die bundesdeutsche Gesellschaft klug werden?
Also das Wort klug verführt ein bisschen, finde ich, in so eine Richtung, weil wer ist klug? Also klug ist jemand, der gebildet ist, der viel weiß. Für mich ist diese Art von Klugheit gar nicht so wichtig. Für mich geht es mehr um Weisheit und um Wahrnehmung und um sozusagen im Augenblick richtig handeln, angemessen handeln. Und das, was wir an Vorteilen hier haben, zu nutzen, eben um die Schwachen mitzutragen. Also für mich ist auch Klugheit eine grundsätzliche Wahrnehmung von vielleicht einer klischierten Begrifflichkeit von Schwäche und Stärke. Es gibt eigentlich keine Schwäche und es gibt keine Stärke. Es heißt in der Bibel, der Bogen der Starken ist zerbrochen und die Schwachen sind mit Stärke umgürtet. Das, was wir scheinbar für schwach halten, ist manchmal was ganz Kostbares. Und gerade aus einem zerbrochenen Herz wächst manchmal eine unglaubliche Kraft, andere zu heilen. Also nur wenn wir selber auch Kontakt mit Schwäche haben und mit dem scheinbaren Versagen, können wir richtig handeln und richtig mit Schwäche und Angst umgehen. Dieses Prinzip der Stärke, was wir Deutschen ja sehr beanspruchen, hat sich eigentlich schon selbst überholt. Wir sind ja alle dabei, uns selbst zu überholen, und auch das hat sich überholt. Also es geht eigentlich darum zu sagen, ich tanze mit dem Schatten, ich tanze mit der Schwäche, ich nehme das, was schwach ist, mit ins Spiel und sortiere nicht aus wie Aschenputtel die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen, sondern ich nehme immer beides mit, weil alles gehört zusammen. Licht und Schatten gehört zusammen und ist eine Einheit. Ohne den Schatten würden wir das Licht gar nicht wahrnehmen und umgekehrt. Also Mephisto, fällt mir noch ein, sagt ja, ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und doch das Gute schafft. Also dass immer beides seinen Platz hat. Das ist das für mich, wo wir vielleicht klüger werden können oder weiser.
Jetzt sagen Sie das natürlich aus Ihrer persönlichen Sicht heraus, und das kann ja auch nur jeder für sich zunächst mal persönlich sagen. Bloß, wie kann man auch eine Gesellschaft so gestalten, dass eben nicht nur der Stärkste die Macht hat beziehungsweise das Tempo vorgibt, sondern man wirklich auch Schwache in den Blick nimmt, von ihnen lernt, sie begleitet und sich vielleicht auch verändern, erweitern lässt?
Also das geht natürlich immer über Selbstverantwortung erproben, üben. Ja. In kleinen Gemeinschaften, wenn man Menschen Aufgaben übergibt, denen man erstmal vielleicht sagt, das traue ich der Person nicht zu, aber das zu riskieren, man lernt ja mit den Aufgaben. Das heißt, wenn man in kleinen Gemeinschaften Verantwortlichkeiten verteilt, kommt der Mensch aus seiner Isolation. Und plötzlich darf er bestimmen, wie der Nachmittag strukturiert wird oder wer das Gemüse schneidet, der vorher gerade noch das Gemüse geschnitten hat. Und auf einmal wächst der Mensch, weil er etwas Neues macht. Ja, so wie man Kinder, jetzt wir Deutschen können das ja, plötzlich sagt ein 16-jähriges Mädchen, soll in Afrika jetzt mal einer Gruppe von afrikanischen Kindern Englisch beibringen. Die hat keine Ahnung, wie man als Lehrerin agiert, aber durch diese Aufgabe, du machst das jetzt, schafft sie das. Also ich glaube, der Mensch braucht einfach selbstverantwortliche Herausforderungen. Und schon ist die Gesellschaft gestärkt und wir kommen raus aus diesem, hier sind die Lämmer und da ist der Hirte und die Lämmer folgen alle dumpf dem, der sagt, wo es lang geht. Das ist ja das Prinzip, was heutzutage gar nicht mehr funktionieren kann.
Sie sind religiös, haben den Glauben an Gott, die Bibel, den Geist schon angesprochen. Es gibt ja heute in unserer Gesellschaft einen teilweise gegenläufigen Trend. Da wird behauptet und gesagt, Religion ist Privatsache. Das geht die Öffentlichkeit nichts an. Manche fordern sogar die Verbannung der Religion aus dem öffentlichen Raum, die strikte Trennung von Kirche und Staat oder Staat und Kirche. Wie stehen Sie dazu?
Ich glaube, dass der Mensch grundlegend ein spirituelles Wesen ist. Und dass wir in dieser Weltensituation mit ISIS, mit überbordendem Terrorismus, dass es ein Ausdruck ist von einer spirituellen Krise. Und dass Menschen, die sagen, es gibt keinen Gott oder ich glaube an gar nichts, erst einmal das Recht dazu haben natürlich, aber ganz tief in sich dennoch eine Sehnsucht spüren nach einer Gesetzmäßigkeit, in der sie aufgehoben sind.
Ja, also nach einem Sinn des Lebens.
Ja, also auch eine, das manchmal sublimiert sich das dann ja in wissenschaftliche Arbeit. Also man versucht Gesetze zu entdecken, man versucht irgendwo sich einzuordnen in das Ganze und seinen Ort, seinen Platz zu finden und damit auch seinen Sinn. Die Gottesgegenwart ist natürlich ein Raum, der unglaubliche Kräfte inspiriert und für den, der an Gott glauben kann.
Ich würde sagen, nur für den.
Nein, nicht nur für den. Aber ich denke, dass für den, der in dieser Anbindung ist, immer wieder sehr viel mehr Sicherheit und Freude im Leben möglich ist, weil man eben diese Quelle hat, aus der man ständig trinken kann und die tatsächlich wahnsinnig beflügelnd auch ist, also auch für mich immer wieder. Ich bin ja auch jemand, der immer wieder zweifelt auch und hadert, aber wenn ich dann zur Ruhe komme, mich hinsetze und in diese Kraft gehe, dann merke ich, das ist immens, was da fließt und wie viel Licht da zu mir kommt und auch wie viel geistige Klarheit. das ist ja nicht nur diese Beziehung zu Gott oder zu diesem Größeren, sondern es ist auch die Beziehung untereinander, die wir dann anders wahrnehmen. Wir sind einfach verbunden. Und ich wünsche unserer Zeit, unserer Welt einfach neue Wege zu einem spirituellen Bewusstsein und einem gemeinschaftlichen Bewusstsein, weil das ist das, was uns Frieden gibt, was uns wegführt von Wahnsinn, von Krieg, von Egomanie, von Macht, von Geldgier. Und das ist das, was uns wirklich wieder auf den Boden bringt und auch zurück zu einer Haltung, die Heilung bringt.
Ich bin mal jetzt bewusst ein bisschen salopp und karikiere das etwas. Heißt das, wenn wir alle ein bisschen religiöser sind, sind wir alle friedfertiger und das Leben funktioniert? Weil wir erleben ja gerade auch das andere, dass Religionen auch Auseinandersetzungen, Kämpfe provozieren, wenn nicht sogar selber aktiv dabei sind. Und wir kennen es ja aus der eigenen Geschichte von früher.
Also der Begriff ein bisschen religiöser, den finde ich jetzt sehr diffus. Da muss man sich auch fragen, welche Religion und was heißt das ein bisschen? Also für mich gibt es kein bisschen, für mich gibt es nur entweder dieses Wahrnehmen von Gott in mir. Und dafür gibt es viele Namen. Die Buddhisten sagen die Buddha-Natur in mir und in dir. Das heißt, wenn ich mit dir spreche, spüre ich auch diese Kraft in dir. Es verändert mein gesamtes Bewusstsein und ist eine Haltung zum Leben. Und ich glaube, dass man nicht ein bisschen religiös sein kann. Man kann entweder diese Kraft spüren, sich mit der verbinden und sie ehren und auch pflegen. Oder man sagt eben, gut, ich gehe nach meinem eigenen Willen und ich schaffe das schon. Ich bin ein Held und ich setze mich durch.
Oder eine Heldin.
Ja, so, das sind für mich zwei Varianten. Und da gibt es eigentlich keinen halben Weg sozusagen.
Ihre Familiengeschichte ist eng verbunden mit dem evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer. Ihr Vorname Maria ist identisch mit dem ihrer Tante Maria von Wedemeyer. Sie war die Braut des evangelischen Theologen Dietrich Bonhoeffer, der sich eigentlich zuerst in ihre Mutter Ruth Alice verliebt hat. Als Schauspielerin und Regisseurin haben sie die Brautbriefe Bonhoeffers präsentiert, die ihre Mutter 1994 erstmals herausgegeben hatte. Und ein Historiker und Publizist Volker Ulrich hat mal gesagt, inniger, zärtlicher haben Liebende kaum jemals in Briefen miteinander gesprochen. Übertreibt er da aus werbestrategischen Gründen oder trifft das zu?
Also für mich war es eine wirklich große Freude, diese Briefe zu lesen mit verschiedenen auch Partnern, also auch einem Sprecher oder einem Pastor haben wir also diesen Dialog aus der Gefängniszelle. Das sind ja Briefe, die Dietrich Bonhoeffer alle in seiner Zelle im Gefängnis geschrieben hat, lesen dürfen. Das ist schon eine unglaubliche Fülle und ein Geschenk, was diese Menschen da miteinander ausgetauscht haben. Und vor allem eine Beziehung, die eben in diesem Dreiecksverhältnis ich, du und Gott immerzu existierte, was wir heute gar nicht mehr so kennen. Also zwei Menschen, die eine innige Liebe zueinander hatten und immer in jedem Brief sozusagen Gott mit einbezogen haben. Und natürlich auch die Fragen, die sie an Gott oder an das Leben dabei haben und sich gegenseitig in ihrer so großen Unterschiedlichkeit, ging es ja gar nicht mehr anders, also er war viel älter als sie und sie war ein junges Mädchen, 18, ja, und ganz unbedarft und trotzdem eben auf eine Art auch weise oder sie hatte irgendwie ein Stück Tiefe und Geistlichkeit schon von Anfang an in sich und ein Begreifen der größeren Zusammenhänge, also wie die sich gegenseitig Kraft gegeben haben. Das ist faszinierend und das kann jedem heute etwas geben und Mut machen und vielleicht doch nochmal einen anderen Weg zu finden, der zu tun hat, ein bisschen mit so etwas wie bedingungslose Liebe. Also das größte Glück, das die beiden erlebt haben, war immer den anderen glücklich zu sehen. Und die haben sich selber wahnsinnig zurückgenommen in ihren Leidens- und Krisenmomenten, die extrem waren, natürlich auch bei Dietrich Bonhoeffer. Aber der hat ja erstaunlicherweise auch unglaublich große Dinge genau im Gefängnis geschrieben, ja, von guten Mächten zum Beispiel und viele Gedichte. Für mich ist Dietrich Bonhoeffer auch einer, der dieses Zusammengehören von Licht und Schatten unglaublich gelebt hat und auch für sich definiert hat. Und ich finde dieses Gedicht, das ist mein Lieblingsgedicht, Wer bin ich, von Dietrich Bonhoeffer, und wo er da schreibt, bin ich das wirklich, was andere von mir sagen, oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe. Ja, also ein Mensch, der für alle so ein Vorbild ist und ein geistlicher Führer und der trotzdem so in sein Innerstes geblickt hat. Und das zeigt sich auch in den Briefen mit Maria. Da ist er ganz ehrlich und erzählt ihr auch von seinen Zweifeln. Das heißt, man erlebt jemanden, der zweifelt an seinem Glauben immer wieder, der auch hadert mit Gott und der aber immer wieder dahin zurückführt. Und deshalb war es für mich wirklich wunderbar, dass ich diese Briefe lesen konnte.